Die Menschen, die wir an dieser Stelle vorstellen, die bringen oft sehr verschiedene Sachen unter einen Hut. Und bei meinem Gast heute, da ist die Spannweite nochmal besonders groß bei Dominik Eulberg. Der ist einerseits ein international gebuchter Techno-DJ und Musikproduzent. Also das ist so, stelle ich mir zumindest vor, eine laute technische Welt mit vielen Menschen. Am liebsten aber hält sich Dominik Eulberg in der Natur auf, beobachtet Pflanzen und Tiere. Er hat schon monatelang ganz alleine draußen in der Natur gelebt und er setzt sich auf vielfältige Weise ein für den Schutz der Natur. Das macht er unter anderem mit einem Buch, das zum Wissensbuch des Jahres 2021 gewählt wurde. Seien Sie herzlich willkommen, Dominik Eulberg.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie sind jetzt bei sich zu Hause im Westerwald und wir haben vorhin schon mal kurz geplaudert. Sie haben erzählt, dass Sie heute Nacht rausgehen wollen in die Natur. Was wollen Sie denn nachts da draußen? Sieht man doch nichts.
Ja, das hat ein bisschen was mit meinem Biorhythmus zu tun. Also mein Name verpflichtet ja, als Eulberg ist man natürlich nachts aktiv.
Die Eule, ja.
Und aber ich finde es auch nachts interessant, im Wald zu sein. Es gibt immer was zu entdecken. Also im Sommer Fledermäuse.
Aha.
Das finde ich sehr spannend. Ja, jetzt gerade sind ja Wintergäste hier zu Besuch, also aus dem hohen Norden. Gänsesäger, Schellenten, sowas.
Und die machen?
Also die hör ich dann mehr nachts.
Offenbar können Sie die Stimmen dann zuordnen, aber klar, wer sich ja so viel mit der Natur beschäftigt wie Sie und Vögel unter anderem.
Oder Five Enten gerade.
Ja. In die Musik gebracht hat, der erkennt sowas. Jetzt ist das also die nächtliche Welt. Okay, gibt Geräusche, aber nicht so wahnsinnig laut. Und Sie sind da wahrscheinlich relativ alleine, jedenfalls was menschliche Gesellschaft angeht. Wenn Sie als DJ unterwegs sind, wie müssen wir uns das vorstellen? Heißt das dann in der Regel große Räume, Clubs oder Hallen, hunderte oder tausende Menschen vor Ihnen, Lichteffekte, durchdringende Musik so?
Ja, also ich meine, ich mache das jetzt seit 1993, bin ich DJ, Techno-DJ, reise um die Welt, also hauptberuflich mache ich es seit 2003. Und da spiele ich eigentlich schon auf den größten Festivals oder Clubs. Das ist immer sehr, sehr laut am Wochenende, also auch wenn jetzt gerade keine weltweite Pandemie ist, habe ich am Wochenende 2, 3, 4 Auftritte, reise viel und deswegen lebe ich auch so zurückgezogen an der Westerwälder Seenplatte. Weil das ein schöner Gegenspieler ist, schöner Antagonist ist. Es ist sehr ruhig, also entweder mag ich es richtig laut und krachend oder sehr ruhig, so Zwischentöne, das ist nicht mein Ding.
Okay. Und noch ein, wie haben Sie gerade gesagt, Antagonismus in Ihrem Leben. Jetzt leben Sie heute von der Musik, zum großen Teil jedenfalls. Aber als Kind, habe ich gelesen, haben Sie lange überhaupt keine Musik gehört. Sie sind Jahrgang 78. Ja. Wie kriegt man das da überhaupt hin, ohne Musik aufzuwachsen?
Naja, also ich bin zum einen komplett ohne Medien groß geworden. Meine Eltern wollten mich nicht medial verseuchen. Also ich hatte kein Fernseher als Kind und auch keine Musikanlage, sondern die Natur war wirklich meine Musik. Der Gesang der Singdrossel oder das Plätschern des Baches, das ist ja auch schon eine Musik, immer eine gewisse Tonart, auf die der Bach gestimmt ist. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, so retrospektiv, auch wenn ich das als Kind erstmal blöd fand, weil man nicht mitreden konnte in der Schule, weil sich dadurch meine Kreativität sehr frei entwickelt hat. Da war dann ein Stock, war mal eine Schlange, mal ein Raumschiff, mal ein Flugzeug. Und so konnte sich das rausentwickeln und das ist ja heute auch immer noch so. Wenn mich Leute besuchen, da sind sie immer etwas enttäuscht, weil da denken sie bei so einem Musiker, bekannten Musiker oder DJ, der läuft von morgens bis abends Musik. Aber eigentlich höre ich nie Musik privat, sondern habe immer das Fenster offen und lausche dem Gesang der Vögel. Das finde ich viel attraktiver und beglückender.
Was für ein konsequentes Leben. Und apropos Konsequenz, Sie haben ja Biologie und Ökologie studiert mit dem Schwerpunkt Naturschutz und sind dann nach dem Studium für ein Forschungsprojekt nach Mecklenburg gegangen, an die Müritz. Und da haben Sie dann, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ein knappes halbes Jahr allein im Wald gelebt. Was war das denn für eine Erfahrung, da im Wald zu leben?
Genau, also ich habe da die natürliche Sukzession untersucht, da auf Truppenübungsplätzen, das heißt, wie lange braucht das von der Brachfläche hin zum Klimaxstadium, zum finalen Wald. Und dann gab es irgendwann eine Haushaltssperre und da konnten die mir keine Unterkunft mehr bezahlen. Als Student steht man ja knietief im Dispo, da muss man erstmal zigtausende Euros BAföG zurückbezahlen. Von da habe ich mir eine notdürftige Behausung im Wald gebaut. Das kann ich schon als Kind, da habe ich im Wald ja auch immer Hütten gebaut. Und das war sehr befreiend, sehr beglückend, weil Ja, Besitz verpflichtet ja auch. Man ärgert sich dann, wenn dein Kratzer ins teure Auto reinkommt oder sowas. Und ich war total im Hier und Jetzt immer. Und ich sage ja nicht mal ohne Grund, dass Natur der einfachste, gesündeste und auch kostengünstigste Schlüssel zum Glück ist. Man braucht ja nichts, man braucht nur ein Fernglas oder eine Lupe, um den Erfahrungshorizont zu erweitern. Und schon ist es ein Abenteuerland, in das man da eintritt, wenn man dann eine gewisse Artenkenntnis hat oder da entsprechend für sensibilisiert ist.
Aber ist das nicht auch sehr einsam?
Nee. Also das,
Weil die
also
Tiere da
ich,
sind, oder warum jetzt nicht?
ja, also ich habe eine ganz tiefe Bindung zur Natur. Also man sagt ja nicht umsonst Mutter Natur. Ich habe wirklich immer das Gefühl, die ist immer für mich da. Und ja, man ist ja auch nie alleine, genau mit den Tieren. Wenn man einmal die Vögelgesänge kennt, den Buchfink, den Finkenschlag, den ich bin Unteroffizier, dann hört man den überall und das Gehirn kapiert natürlich nicht, dass das unterschiedliche Individuen sind, sondern es ist suggeriert einem dann, ach, das ist ja mein Freund, der Buchfink. Und kann man da ein bisschen vor wie Franz von Assisi,
Ah ja.
die Tiere verloren immer mehr die Scheu vor mir. Und das war total beglückend und auch befriedigend, oder hat mich noch mehr bestätigt in meiner Mission, meinem eigenen Weg zu folgen oder Dinge intrinsisch zu tun, weil ich verstanden habe, dass es totaler Quatsch ist, etwas zu tun dem Geld wegen, sondern dass der Weg immer das Ziel sein sollte. Weil man ja auch, solange man keine Kinder hat, auch so glücklich und zufrieden sein kann.
Also sehr intensive Naturerfahrungen, von denen Sie gerade erzählen. Jetzt holen Sie die Natur auch in Ihre Musik hinein. Wir wollen uns mal ein Beispiel anhören, Ihr Stück Goldene Acht. Die Goldene Acht, das ist ja ein Schmetterling. Wieso heißt dieses Stück jetzt so und hört man da den Schmetterling?
Nein, das hört man nicht. Also, dass ich so Tierstimmen aufnehme, daraus ein Musikstück mache, das habe ich früher viel mehr gemacht, so an meiner naiven Erstlingsphase, sage ich jetzt mal. Aber irgendwann war der Drops gelutscht, wie bei Hermann Hesse Stufen. Mittlerweile, Musik machen ist ja nichts anderes wie die Selektion aus unendlich vielen Optionen. Und mir hilft das total, wenn ich da ein Role Model habe, ein Konzept habe. Ich habe immer erst das Konzept fertig. Und das Lied Goldene Acht, das kommt von meinem Album Mannigfaltig, wo es um die Mannigfaltigkeit der heimischen Biodiversität geht, weil man zu allen Zahlen von 1 bis 12 namentlich eine heimische Tierart finden kann. Das ist mir aufgefallen. Und deswegen auch Goldene Acht.
Dann hören wir jetzt die Goldene Acht von Dominik Eulberg.
Thank you.
Ausschnitt aus Goldene Acht, eine Komposition von Dominik Eulberg. Der ist heute zu Gast hier auf RBB Kultur. Er ist DJ, Komponist, Musikproduzent, Naturschützer und Buchautor. Ihr erstes Buch, Herr Eulberg, das ist gleich mal zum Wissensbuch des Jahres 2021 gewählt worden. Als ich das Buch auf den Tisch bekommen habe, habe ich auf den Umschlag geguckt. Da sieht man Tiere, Schmetterlinge, Vögel, Fische. Dann habe ich den Titel gelesen, Mikroorganismen überall. War ja klar, Natur, gibt es jede Menge Mikroorganismen. Aber nach einer Weile habe ich dann gesehen, dass dieses Buch dann doch anders heißt, nämlich nicht Mikroorganismen, sondern Mikroorgasmen überall. Hatten Sie den Verleser schon eingeplant bei der Titelfindung?
Ja, also da gab es ganz lustige Kommentare zu von Userinnen und Usern, die geschrieben haben, wie schlecht muss das Buch erst sein, wenn schon Tippfehler im Titel ist. Also so wenig denken, da denken sie noch, so ein Techno-Fuzzi schreibt das im Buch, klar. Also das ist schon interessant, auf was für Ressentiments man da teilweise auch trifft. Also zum einen habe ich das bewusst gemacht, so eine Wortspielerei, weil das Problem ist ja, Natur hat keine Lobby, keine Gewerkschaft. Und wir schaffen das nur, wenn wir den offenen Dialog haben. Und so ein Titel, über den man stolpert, regt zum offenen Dialog an. Zum anderen geht es aber in dem Buch ja um das Lustvolle, um das Staunen, um die Wunder und dieses Gefühl, was ich habe, dieses Glück, was ich empfinde, wenn ich so einen Eisvogel da vorbeizischen sehe mit seinem irisierenden Blau, da jubiliert jede Zelle in mir und das kann ich einfach nicht anders benennen als einen kleinen Orgasmus der Freude, als einen Mikroorgasmus.
Dann lassen Sie uns mal über die Wunder reden. Also ich könnte jetzt, glaube ich, stundenlang mit Ihnen über die Wunder, die Sie da aufzählen oder die Sie beschreiben in Ihrem Buch sprechen, muss mich zusammenreißen.
Das ist eine Menge, ne?
Ja. Fangen wir mal an mit einem meiner Lieblingsvögel, dem Mauersegler. Was fasziniert Sie denn am Mauersegler zum Beispiel?
Oh, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht in minutenlange Ausschweifungen reintappe. Also zum einen finde ich faszinierend, weil man denkt immer, eine Schwalbe, dass der gar nicht mit den Schwalben verwandt ist. Ja, das nennt man konvergente Evolution, wenn Mutter Natur eine Erfindung mehrfach gemacht wird.
Die äußere Form, meinen Sie, ist so ähnlich bei Schwalben und Mauerseglern.
Ja, genau. Ja. Diese aerodynamische Form mit den langen sichelförmigen Flügeln und dem Schwanz. Aber er ist tatsächlich am nächsten mit den Kolibris verwandt. Das ist total verrückt.
Also diesen Schwirrvögeln, die auf der Stelle fliegen können, ne?
Genau, ja.
Verrückt.
Und was auch verrückt ist, dass er sein ganzes Leben in der Luft verbringt, dort trinkt, frisst, schläft, in seinem Leben somit bis zu 4 Millionen Kilometer zurücklegt. Das ist jetzt 10-mal die Entfernung Erde bis zum Mond. Und darum geht es mir ja auch in dem Buch, um dieses Staunen anzuregen, dass man wieder mehr die Natur würdigt oder wertschätzt oder den Respekt zurückbringt. Weil jedes Mal, wenn man jetzt einen Mauersegler sieht und das weiß, dann nimmt man den mit anderen Augen wahr, wenn man denkt so, boah, dieses kleine Vieh schafft es, 10-mal bis zum Mond zu fliegen. Das ist ja eine Meisterleistung, ne?
Stimmt, da schaut man anders auf diese Wesen.
Darum geht es mir, so eine Schwingung zu erzeugen. Und auch sein lateinischer Name ist ja Apus Apus. Und das ist griechisch und bedeutet ohne Füße. Weil wenn man in einem Flug sieht, dann sieht man gar keine Füße, weil er sie im Gefieder drin hat. Und
Herr Olber, lassen Sie uns mal noch auf andere Wunder kommen. Ich hatte eine, weil Sie gerade von den Schwingungen sprechen, eine sehr starke Schwingung, die ich gelesen habe, was Sie über den schwarzen Kieferprachtkäfer geschrieben haben. Denn der kann, so wie Sie mir das erklärt haben, der kann Waldbrände hören. Und zwar in großer Entfernung mit einem speziellen Organ. Mit was für einem Organ macht das denn dieser Käfer, Waldbrände hören?
Also das finde ich total verrückt. Es gibt unterschiedliche Studien dazu, wie weit der Waldbrände hören kann. Manche sagen 10, 12 Kilometer, manche sagen auch 80 Kilometer. Müsste man vielleicht noch ein bisschen nachforschen. Und das ist total verrückt, weil der neben den Vorderbeinen hat der Infrarotsensoren. Das sind im Endeffekt kleine Kügelchen, die ganz wenig Feuchtwasser drin haben und bei einer Ausdehnung, diese Kügelchen haben quasi nur eine Öffnung und das ist zum Körper hin, treffen die auf einen Nervenpuls und der dann ans Gehirn weitergeleitet wird, also genauso wie das Hören, quasi funktioniert. Und das ist total raffiniert, weil man kann auch sagen, gut, wenn es draußen wärmer wird, dann klingeln bei dem da auch die Waldbrandglocken. Nein, es gibt so Nanorillen, wo die Feuchtigkeit entweichen kann bei der Konvektion, wenn es stetig geht. Nur wenn es ganz schlagartig passiert durch einen Waldbrand, ist das ja das Einzige, dann klingeln bei dem die Glocken.
Fasziniert. Als ich das so las, dachte ich, wie viele Tiere haben wohl solche Wahrnehmungsapparate wie eben dieser Infrarotsensor dieses Käfers, die unseren ja meilenweit überlegen sind, von denen wir noch jede Menge lernen könnten. Hat Sie das auch beschäftigt beim Schreiben?
Ja, natürlich. Und das macht mich ja auch so traurig. Ich meine, wir haben gerade mal 1,9 Millionen Tierarten beschrieben bisher. Und wir kopieren ja ganz viel von den Tieren oder von der Natur. Bionik nennt man das. Und es weiß ja kein Mensch, wie viel es wirklich gibt. Es kann ja auch sein, dass es 10 Millionen Tierarten gibt oder vielleicht sogar 100 Millionen. Und das ist ja wie so ein Buch des Wissens über das Leben, was wir verbrennen, wo wir gerade erstmal die ersten Seiten gelesen haben, weil das sechste große Massenartensterben ja gerade ist. Niemals zuvor so viele Arten verschwanden in so kurzer Zeit wie heute. Und das macht mich einfach traurig dann.
Wir haben gerade über außermenschliche Wahrnehmungen gesprochen oder Dinge, die wir nicht wahrnehmen können mit unserem beschränkten Apparat. Ich war jetzt ganz verblüfft zu lesen bei Ihnen, dass nicht nur, letztes Beispiel jetzt aus Ihrer Wundersammlung, dass nicht nur Fledermäuse Ultraschall hören, sondern auch unsere ganz gewöhnlichen Hausmäuse, die bei uns zu Hause rumrennen. Und dass dieses Ultraschallhören für die eine große Rolle spielt, auch bei der Fortpflanzung. Welche denn?
Genau, also da bin ich drauf gekommen, als mit so einem Fledermausdetektor, der Ultraschallrufe hörbar macht, draußen rumgelaufen bin. Und da dachte ich mir, was ist das denn? Das ist doch keine Fledermaus. Und dann tatsächlich war eine Hausmaus. Und die machen das ähnlich wie Singvögel, balzen die um die Gunst der Weibchen, der die variationsreichsten Arien von sich geben kann, den finden die Weibchen am attraktivsten. Und ich meine, wenn sie nachts aktiv sind, ist es auch immer dunkel. Sie können an dem Gesang auch erkennen, wer ein Geschwister von ihnen ist, um Inzucht zu vermeiden. Und es bilden sich sogar Dialekte aus, ähnlich wie bei Singvögeln. Da können die somit detektieren, wer von weiter weg kommt, wo es sich vielleicht auch lohnt, sich mit zu paaren, um eine höhere genetische Variabilität damit zu garantieren.
Unglaublich, wird die Hausmaus in Zukunft mit großer Ehrfurcht anschauen.
Brauchen allerdings einen Fledermausdetektor für einen Bettdetektor, um das in den hörbaren Bereich runter zu transformieren. Ja.
Mikroorgasmen überall. Jetzt sind mir fast wieder die Organismen da reingerutscht. Das Buch von Dominik Eulberg ist im Eichborn Verlag erschienen. Wir müssen noch mehr erfahren über Ihre Musik, wie Sie die Natur in die Musik holen. Das besprechen wir gleich. Herr Eulberg, wir haben vorhin schon ein Stück gehört von Ihrem Album Mannigfaltig, 2019 erschienen, die Goldene Acht war das. Jetzt wird es bald ein neues Album von Ihnen geben, Anfang März erscheint das und das wird Avichrom heißen. Was bedeutet denn dieser Titel?
Also dieser Begriff ist ein Kunstwort aus Avi, also Avis für Vogel, also die Avifauna ist ja die Welt der Vögel, lateinisch, und im griechischen Wort Chromus, Chrom, also polychrom, mehrfarbig, monochrom, einfarbig, also Avichrom heißt Vogelfarben, weil gerade in der Welt der Vögel Mutter Natur die komplette Farbpalette verwendet hat und man zu 11 Farben, namentlich eine heimische Vogelart findet. Zu manchen Farben natürlich mehrere, wie Rot, Rotkehlchen, Rotschenkel, Rotkehl, Pieper, Rotdrossel, Rothalstaucher fällt mir da gerade ein. Da muss man sich entscheiden, aber das hat mir als Künstler schon mal sehr geholfen, dass die Eckpfeiler einzutreiben, um ein Feld zu haben, in dem ich mich kreativ austoben durfte. Mhm. Weil ich wusste, ich kann nur 11 Stücke machen, 12. Stück brauche ich erst gar nicht anfangen, weil da gibt es keine Vogelart zu. Ja,
und jetzt sind auf das Album so. Auf ihr Album gekommen, zum Beispiel Grünfink, Goldregenpfeifer, Blaumeise, Purpurreiher, Schwarzhalstaucher, das sind jetzt einige, alles einheimische Arten. Sie brauchten offenbar gar keine exotischen Vögel, an die man ja vielleicht zuerst denkt, wenn es so um Farbenpracht in der Vogelwelt geht. Ne?
Nee, also das ist mir immer ganz wichtig, mich nur mit heimischer Natur zu beschäftigen. Also es gibt unterschiedliche Strategien, was ist Naturschutz? Naturschutz ist ja nichts anderes wie der Versuch, eine Konvention zu finden, wie die Welt aussehen soll, in der wir leben wollen. Den einen Konsens findet man nie, weil ich bin immer ein Freund der Devise Think Global, Act Local. Es gibt zu Hause genug zu tun. Die roten Listen hier werden von Jahr zu Jahr ja länger und länger und länger. Da müssen wir nicht in den tropischen Regenwald fahren, obwohl da die Farbenpracht natürlich größer ist. Also weltweit gibt es ja rund 10.000 Vogelarten, bei uns gerade mal 259 Brutvogelarten. Aber mir geht es ja auch immer darum bei meinem Schaffen, dass man eine Bindung dann macht, dass man sich mit den Arten identifiziert, die man dann dort Hintergrundinformationen zu erfahren kann auf meinem Album, auf dem Clubcover, aber auch in den Musikvideos, in den Sensibilisierungsvideos, dass man ja rausgeht und sich dann mit diesen Arten identifiziert.
Und ein Stück auf dem Album heißt Rotminan. Das ist ja ein Vogel, den wir viel sehen an unserem Himmel. Also auf jeden Fall hier in Brandenburg zum Beispiel. Mhm. Die Single ist schon rausgekommen im November. Jetzt schreiben Sie, dass wir hier in Deutschland für diesen ja wirklich eleganten Greifvogel, den Rotminan, eine besondere Verantwortung hätten. Mhm. Warum das denn?
Naja, das ist total verrückt, weil tatsächlich über 50% der gesamten Weltpopulation, also aller Rotmilane, die es auf der Welt gibt, lebt ausgerechnet in Deutschland. Und das ist ja immer das Entscheidende, finde ich, wo man ansetzen sollte, weil wenn eine Art einmal verschollen ist, dann ist sie weg. Ja, dann ist der Genpool, der Schatz auch weg. Also dass man aus Bernstein da irgendwelche Viecher reaktivieren kann, das ist Science Fiction, das gibt es nur im Kino bei Jurassic Park. Wir haben da eine besondere Verantwortung für diese Art zu erhalten und da muss man immer einen sehr differenzierten Blick haben, gerade zum Beispiel was das Thema Windkraft betrifft. Wir brauchen Windkraft, um die Energiewende zu schaffen, da gibt es einfach leider keine Alternativen, aber wie Sie ja auch schon sagten, der Rotmilan, der macht immer diesen aerodynamischen Kleidflug, fliegt der, segelt da und segelt auch immer sehr gerne in der Nähe von Windkraftanlagen. Und dann kommt es auch immer wieder vor, dass die dann leider damit kollidieren. Mhm. Das heißt, da muss man mit sehr viel Fingerspitzengefühl hingehen und sich fragen, macht das wirklich Sinn, hier eine Windkraftanlage aufzustellen oder nicht? Was ist wichtiger, Artenschutz oder Klimaschutz? Es geht ja oft Hand in Hand, das eine bedingt das andere, aber manchmal gibt es auch sogenannte Green-Green-Konflikte, so nennt man das. Und das ist ja auch der Fall, aber wir brauchen immer den offenen Dialog, um diese Probleme zu lösen.
Ja, wir hören mal jetzt einen Ausschnitt aus Ihrem Rotmilan-Stück. Ja. Vielleicht können Sie uns ein bisschen einstimmen, wie haben Sie da den Vogel in die Musik geholt, also wenn das überhaupt die Absicht war?
Ja. Also wie gesagt, das ist ähnlich wie ein Maler ein Bild malt, so versuche ich diesen Habitus und das gesamte Erscheinungsbild oder den Phänotypus des Vogels darzustellen. Und dieses markante Gegabel, diese Schwanzgabelung, dieser elegante Kleidflug, den habe ich versucht musikalisch darzustellen mit sphärischen Klängen, schwebenden Melodien.
Ja. Bin ich gespannt, wie der Rotmilan klingt. Ausschnitt aus Rotmilan von Dominik Eulberg, ein Stück von seiner neuen Platte, die im März erscheinen wird. Avichrom wird die heißen. Herr Eulberg, legen Sie solche Stücke jetzt eigentlich auch auf, wenn Sie als DJ in Clubs unterwegs sind oder bei Festivals?
Also das ist ja ganz unterschiedlich, was ich mache. Also es gibt einen Unterschied, ob ich live spiele. Also wenn ich live spiele, komme ich mit meinen eigenen Instrumenten ein. spiele nur meine eigene Musik oder als DJ spiele ich auch die Musik von anderen. Wenn ich live spiele, spiele ich das Stück auch tatsächlich. Dann geht es auch etwas gesitteter zur Sache. Aber wenn ich auflege, da wäre mir das, glaube ich, zu ruhig für, weil das kann dann schon mal auch knallen und etwas mehr tanzwütig sein.
Das ist dann wieder Ihre andere Seite. Und noch eine weitere Seite. Sie sind auch Gastwissenschaftler am Berliner Naturkundemuseum. Was Sie da machen, unter anderem mit einem Fledermaus-Lab, das wird gleich unser Thema sein. Hier auf RBB Kultur zu Gast ist der Biologe und DJ Dominik Eulberg, der auch Gastwissenschaftler ist am Berliner Naturkundemuseum. Herr Eulberg, was sehen Sie denn da bei der Zusammenarbeit mit dem Museum als Ihre Aufgabe? Was tun Sie da? Was wollen Sie tun?
Naja, das Besondere ist ja am Berliner Naturkundemuseum, es ist ja das Humboldt-Museum. Und Humboldt hatte schon vor 150 Jahren oder beziehungsweise die Brüder Humboldt das Humboldtsche Bildungsideal definiert, weil sie gesagt haben, um einen holistischen Blick auf die Dinge zu haben, sollte man Kunst und Wissenschaft gleichermaßen ausbilden. Und da passe ich natürlich genau rein in diese Tradition, weil ich ja wissenschaftlich und künstlerisch gleichermaßen arbeite. Und das macht auch total Sinn, weil es Kunst und Musik und Kultur ja lustvolle Vektoren sind, womit man nochmal ganz andere Menschen erreicht und sensibilisiert. Und wir schaffen das nur alles, wenn Dinge mehrheitsfähig sind. Und die Wiesen, auf denen man noch nie war, das sind die saftigsten. Es geht darum, die Leute auch außerhalb der schon bewussten Ökoblase zu erreichen.
Jetzt wollen Sie dort demnächst ein Fledermaus-Lab einrichten. Wir können dann gleich mal was hören, was Sie da tun. Aber erstmal, was ist da Ihr Fledermaus-Lab?
Also Fledermäuse geben ja im Ultraschallbereich Ortungsrufe ab. Die machen wir hörbar und senden die dann an Synthesizer und Effektgeräte. Und alles, was man jetzt gleich hört, vielleicht hören wir uns das einfach erstmal an, ist wirklich zu 100% von der Fledermaus gemacht. Das wollen wir Stationen installieren in Stadtparks, aber auch auf Festivals haben wir das auch schon implementiert, so Chill-Out-Floor, wo die Rezipientinnen und Rezipienten liegen können, die Fledermäuse beim Jagen zuschauen können. Und dann diese Musik, die ausgelöst wird, die Fledermäuse sind quasi dann die DJs, die da auflegen. Wir stellen ihnen nur ein Instrument zur Verfügung und wir schmuggeln sie dann so ganz gekonnt ins Line-Up, dass dann da auf dem Line-Up steht David Guetta, großer Abendsegler, Lady Gaga und so weiter. Weil, ja.
Tolles Line-Up, ja.
Ja, tolles Line-Up. Wir können dann mal da reinhören, dann versteht man das besser.
Das machen wir mal. Dann hören wir uns das kurz an, den Ausschnitt. Echo-Ortungsrufe von Fledermäusen übersetzt von Dominik Eulberg, kann man so sagen.
Ja, das ist jetzt erstmal nichts Besonderes, die runter zu transformieren in den hörbaren Bereich. Das war eine Zwergfledermaus übrigens. Aber das Besondere ist, dass die gewisse Synthesizer oder Effekte auslösen. Man hat ja so eine Schwebung im Hintergrund gehört und das ist zu 100% von der Fledermaus gemacht, diese kontemplative Ambient-Musik.
Und so was Ähnliches, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, so was Ähnliches haben Sie doch auch schon mit Nachtigallen gemacht bei Ihrem Projekt Syntigall, oder? Auch beim Naturkundemuseum?
Ja, das ist ein großes Projekt, was wir auch gerade fürs nächste Jahr angehen. Tönende Tiere wird das heißen. Das ist das Problem, wir Menschen hören nicht mehr richtig zu, obwohl das Gehör ja unser am besten ausdefiniertes Sinnesorgan ist, das erste, was im Mutterleib ausgebildet wird, das letzte, was erlischt, wenn wir sterben. Das ist am hochelaboriertesten, weil es macht ja auch Sinn, ob hinterm Gebüsch ein Tiger ist. Das können wir nicht sehen, aber wir können es hören. Und da setze ich die 50 oder 60 interessantesten Tierstimmen Deutschlands, transkribiere ich in Noten. Und diese Noten schicke ich dann an meine Synthesizer oder konventionelle Musikinstrumente, damit wir uns der Virtuosität der Tiere mehr gewahr werden. Und die Artenkenntnis stärken, ja.
Sie haben auch noch auf andere Weise Vogelstimmen zu Musik gemacht für den NABU, also den Naturschutzbund Deutschland. Da haben Sie bei der Wahl zum Vogel des Jahres aus den Vogelstimmen der 10 erstplatzierten Vögel ein Musikstück gemacht. Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen?
Naja, das ist ja im Endeffekt genau dasselbe. Also das Problem ist, Vögel singen so hochfrequent, sagen wir mal zwischen 2 und 5000 Hertz oder teilweise noch höher, 5000 Hertz. Das für uns klingt das alles gleich wie so ein Piep, 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 Piep. Aber wir erkennen die Melodien nicht. Aber wenn man die Melodien dann nachspielt mit einem Klavier, dann können wir uns das viel besser merken. Und also ich habe das nicht nachgespielt, sondern ich habe das wirklich sukzessive. Jedes Mal, wenn der Vogel einen Piep gemacht hat, habe ich das transkribiert, weil das immer eine Frage nach der Tonhöhe, also wie hoch oder tief ist der Sound, wie kurz oder lang ist der Sound, wann kommt der Sound und wie laut oder leise ist der Sound. Wenn man das sukzessive macht, dann hat man die Noten der Vögel und die kann ich dann an meine Synthesizer schicken oder Instrumente, wie ich will.
Und jetzt hören wir mal noch eine andere Art von Ihnen, Tiere, Vögel in die Musik zu holen. Wir hören mal noch einen Ausschnitt aus Ihrem Stück 13 Specht. Der 13-Specht von Dominik Eulberg. Herr Eulberg, was hat denn der 13-Specht da zum Schluss gemacht, als das da so rumpelt?
Der hat eine fette Made gefunden hinter der Borke.
Ah, okay. Jetzt haben wir lange über Sie als Naturschützer gesprochen, jetzt hier auf RBB Kultur. Durch Corona konnten Sie ja lange nicht mehr als DJ unterwegs sein, Ihre andere Seite. Womöglich geht die Pandemie ja mal vorbei. Freuen Sie sich drauf, wieder mit Ihrer Musik vor Menschen zu stehen, so richtig live vor vielen, vielen Leuten?
Ja, natürlich. Ich meine, das hat ja seinen Grund, warum ich den Beruf gewählt habe, weil mir das ganz viel Freude bereitet und ich auch darauf getaktet bin. Ich mache das ja eigentlich seit 28 Jahren, jedes Wochenende auflegen. Und das ist ja auch toll, weil man Leuten so viel Freude bereitet, das Unaussprechliche ausspricht mit der Musik. Das ist der soziale Klebstoff unserer Gesellschaft, so ein gemeinsames Konzert und auch Ventil für Emotionen, die die Leute rauslassen können. Man sieht ja auch, wozu das führt. Und ich finde es dramatisch, dass die Kunst und Kultur so wenig da gesehen wird. Die meisten Musiker verdienen zu 90-95% ihre Gelder nun mal mit Konzerten, mit Auftritten. Und dass es da keine richtigen Hilfsprogramme gibt, das ist schon sehr traurig.
Dann hoffen wir, dass das bald wieder möglich sein wird. Dominik Eulberg war zu Gast auf RBB Kultur mit seinem Buch Mikroorgasmen überall im Eichborn Verlag erschienen. Demnächst kommt sein neues Album Avichrom. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Eulberg.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Machen Sie es gut.